Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Raumschiffe, Aliens, künstliche Intelligenz. Das Erscheinungsbild der Science Fiction ist vielfältig. Doch hat jeder ein genaues Bild im Kopf von fliegenden Untertassen, Marsmännchen und selbstdenkenden Robotern. Durch Werke wie Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Zurück in die Zukunft, Star Wars und Star Trek ist das Genre längst im Mainstream angekommen. Dabei galt Science Fiction zunächst als niedere Literatur und wurde als Schund abgetan. Als naturwissenschaftlich-technische Sonderform der utopischen oder zukunftsfantastischen Erzählprosa definiert der Literaturwissenschaftler Christoph Lorenz das Genre Science Fiction. Science Fiction sprengt gewohnte Grenzen. Wissen mischt sich mit Fantasie, Technik mit Vision der Zukunft. Es geht um Gedankenexperimente. Was wäre wenn? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Micro Europa auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Adrian Kreuz. In unserer Sendung wollen wir einige der zukunftsträchtigen Experimente vorstellen. Zusammen begeben wir uns auf die Reise per Anhalter durch das Genre Science Fiction. Erster Halt: Antike. Die Ursprünge dessen, was wir heute als Science Fiction verstehen, lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Mit dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften und ihren Entdeckungen wurde das Genre vorangetrieben. Im folgenden Beitrag nimmt euch Franziska Wolf mit in die Traumwelten des Physikers Johannes Kepler und berichtet über die Zusammenhänge moderner Astronomie und Literatur.
Ein junger Mann reist zum Mond. Was klingt wie ein Klassiker moderner Science-Fiction, ist fast 400 Jahre alt. Traum vom Mond heißt diese Fantasiegeschichte aus dem Jahre 1634. Ihr Autor ist jedoch kein Literat, sondern ein Physiker, Johannes Kepler. Der Text beginnt mit dem Traum des Ich-Erzählers. Dieser träumt von einem Buch, in dem ein Junge nach langer Reise in seine Heimat zurückkehrt. Dort angekommen, beschwört seine Mutter einen Dämon. Der Dämon erzählt Mutter und Sohn vom Mond. Dort gibt es zwei verschiedene Völker, die Subvolvaner und die Privolvaner, mit Beinen länger als die von unseren Kamelen. Doch Keplers Traum vom Mond ist keine literarische Spinnerei. Es geht auch um seriöse Wissenschaft. Das kopernikanische Weltbild und die moderne Astronomie. Die Bestrebungen des Dämons werden nämlich ergänzt von 165 Fußnoten, Kommentaren und Anmerkungen. In diesem Anhang, der vielfach ausführlicher ist als die eigentliche Geschichte, verbindet der Autor Johannes Kepler Fiktion mit Wissenschaft. Dort gibt es Graphen und Zeichnungen, Gleichungen und Berechnungen über die Planetenbewegung und den Aufbau des Kosmos. Diese Zusammenführung von Fiktion und Wissenschaft erscheint vielleicht merkwürdig. Doch ist es genau das, was Science Fiction seit ihrer Entstehung ausmacht. Und es hat einen Grund, warum der seriöse Wissenschaftler Kepler die Mittel der Literatur wählte, um über seine Disziplin zu schreiben. Keplers Bekenntnis zum heliozentrischen Weltbild machte ihn zum Feind der katholischen Kirche. Indem er seine revolutionären Ansichten in einen literarischen Traum einbettete, konnte er sie als bloße Überlegungen erscheinen lassen. So schafft er Distanz zwischen sich und seinem Erzählten. Gleichzeitig konnte Kepler in den Fußnoten die nötigen wissenschaftlichen Belege für seine astronomischen Thesen anführen. Und nicht nur das, er konnte sogar Werbung für eines seiner wissenschaftlichen Hauptwerke machen, die Astronomia Nova. Am Ende der Handlung erwacht der Ich-Erzähler aus seinem Traum vom Mond. Das Buch und die darin enthaltene Reise entpuppen sich als Illusion. Was also bleibt übrig? Keplers Lehre und der Gedanke, unsere Erde ist vielleicht nicht die einzige bewohnte. Zu Recht bezeichnete der Übersetzer Johannes Kepler auch deshalb als einen der genialsten Forscher aller Zeiten.
Die umstrittene Glaubensgemeinschaft Scientology steht oft in der Kritik. Die Vorwürfe sind vielseitig und gehen von finanzieller Ausbeutung über Informationskontrolle bis hin zu Gedankenmanipulation der Mitglieder. Der Begründer der Scientology-Kirche, Lafayette Ronald Hubbard, starb 1986 im Alter von 75 Jahren. Er war es, der das Auditing als Therapiemethode festlegte und das hierfür benötigte Gerät, das sogenannte Elektrometer, erfand. Während der Therapiesitzung werden traumatische Erlebnisse der Mitglieder besprochen. Die Körperreaktionen werden dabei mit Hilfe des E-Meter dokumentiert. Auch die gesamte religiöse Literatur geht auf den Gründer zurück. Unter dem Publikationsnamen L. Ron Hubbard sind über 100 Sachbücher und Ratgeber erschienen, die im Zusammenhang mit Scientology stehen. Diese Zahl umfasst jedoch noch lange nicht das gesamte Werk Hubbards. Denn bevor dieser zum Oberhaupt der Scientology-Kirche wurde, schrieb er über 200 Romane und Kurzgeschichten. Er war Science-Fiction-Autor und verdiente sein Geld damit, die Leser zu fesseln, sie emotional zu berühren und ihnen fiktive Inhalte schmackhaft zu machen. Hubbard hat über das Schreiben von Unterhaltungsliteratur reflektiert. Er schrieb über sich selbst als Autor:
Niemand versucht angestrengter, jedem Wort Leben und Atem einzuhauchen.
Über den Aufbau eines gelungenen Science-Fiction-Romans hat Hubbard eine klare Meinung.
Die Heldin muss immer so rein sein wie frischer Schnee, unbefleckt, unbeschmutzt. Und die größte Sorge gilt den Absichten des großen, schlechten, höhnenden, anzüglich grinsenden, krächzenden, knurrenden Bösewichts.
Mit diesen Worten Hubbards im Hinterkopf soll nun der Gründungsmythos der Scientology kurz umrissen werden. Dabei ist anzumerken, dass der Mythos von offizieller Seite nie als Teil des religiösen Gedankenguts bestätigt oder gar veröffentlicht wurde. Aussteiger berichten jedoch immer wieder vom Mythos des Xenu, der unter anonymer Autorenschaft auch im Internet zu finden ist. Nur diejenigen Scientology-Anhänger, die in ihrer religiösen Entwicklung schon weit fortgeschritten sind, werden mit dem Text vertraut gemacht. Die Version, die im Internet zu finden ist, berichtet Folgendes.
Vor 75 Millionen Jahren herrschte eine Überpopulation auf den 76 Planeten, die zur galaktischen Konföderation gehörten. So kam es, dass Xenu, der Anführer des Zusammenschlusses, die Populationszahl auf brutale Art dezimierte. Er verschleppte Teile der Bevölkerung nach Tegeak, die Erde, und warf sie in zwei verschiedene Vulkane, auf Hawaii und Las Palmas, sodass sie alle vernichtet wurden. Die gequälten Titanen, die Seelen dieser Verstorbenen, stiegen jedoch auf und warteten auf die Gelegenheit, sich in einem neuen Körper einzunisten. Eben dies geschah mit dem Beginn der Menschheit, sodass bis heute alle menschlichen Körper von mehr als einer Entität bewohnt werden. Nur durch die Entwicklung der Scientology und die Therapie des Auditing konnten die Titanen aus den Körpern befreit werden und sich ihre eigenen Körper suchen.
Die Plausibilität religiöser Texte ist allgemein oft fragwürdig. Der Umgang mit religiösen Schriften und Mythen beläuft sich immer auf kontextbezogene Auslegungen und Relativierungen. Das Interessante daran ist also nicht unbedingt die Absurdität des Mythos, sondern eher die enge Verbindung zur zeitgenössischen Science-Fiction-Literatur. Eine existenzielle Bedrohung der Menschheit wird zum einen durch die Überpopulation, zum anderen aber auch durch den barbarischen, intergalaktischen Diktator Xenu deutlich, der den Pol des Bösen verkörpert. Auf der anderen Seite steht eine Gruppe von Soldaten. Der eigentliche, strahlende Held ist jedoch derjenige, der das Geheimnis um die menschliche Existenz lösen und eine Therapiemethode zur Befreiung der gequälten Seelen entwickeln konnte. Der Autor, L. Ronald Hubbard selbst. Das Thema der Überpopulation lässt sich vor allem für die Science-Fiction-Literatur der 50er und 60er Jahre als typisches Szenario bezeichnen. Die Fantasie wurde damals durch das reale Bevölkerungswachstum der Nachkriegszeit angereichert und ist bis heute zu einer Art menschlicher Urangst herangewachsen. Das zunehmende Interesse am Weltall ist in diesem Kontext auch als Suche nach alternativem Lebensraum zu deuten. Die erste Wasserstoffbombe wurde 1952 von den USA getestet. Genau diese Waffe nutzt der Antagonist Xenu zur Dezimierung der Bevölkerung. Der Xenu-Mythos weist offensichtlich viele Merkmale auf, die sich auch in jedem anderen Mythos erkennen lassen. Die Grenzen zwischen Science-Fiction und Religion scheinen bei Hubbard und bei der Scientology zu verschwimmen.
Thank you. pictures came with touch. A painter in my mind, tell me what you see. A tourist in a dream, a visitor, it seems. A half-forgotten song, where do I belong? Tell me what you see, I need something more. Kiss, suddenly alive, happiness arrive. Hunger like a storm, how do I begin? A room within a room, a door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see, I need something more.
touch. You've given me too much to feel, sweet touch. You've almost convinced me I'm real. I need something more, I need something more.
Das war Daft Punk mit Touch bei Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Auch die Grenzen zwischen Science-Fiction und fantastischer Literatur verschwimmen. H.P. Lovecraft, der Meisterautor des Schreckens, verband Horror und Science-Fiction. Seltsame Wesen aus anderen Universen und entfernten Zeiten fanden Einzug in sein literarisches Werk und bereiteten so den Weg für Yoda, E.T. und Co. Franziska Wolf und ihr Porträt über H.P., den gruseligen und dunklen Literaten. Ich bin der Menschheit und der Welt so überdrüssig, dass mich nichts interessieren kann, wenn es nicht wenigstens zwei Morde pro Seite gibt oder um namenlose Schrecken geht, die aus äußeren Welten kommen.
Namenlose Schrecken? Die wusste wohl kaum jemand besser zu erzeugen als er selbst. Howard Phillips Lovecraft. 1890 in Providence, Rhode Island geboren, bleibt das literarische Talent nicht lange unentdeckt. Schon im Grundschulalter schrieb er Gedichte und ganze Zeitschriften. Doch er war auch ein Sonderling, galt in der Schule als aggressiv und undiszipliniert. 1908 wurde Lovecraft vom Kind zum Erwachsenen. Erwachsensein, das bezeichnete er als Hölle und erlitt auch prompt einen Nervenzusammenbruch. 10 Jahre dauerte die Genesung und während sich seine Gesundheit verbesserte, begann die Entwicklung zum Schriftsteller. In den folgenden Jahren wurde Lovecraft zu einem Meister des Schreckens. Sein Textkorpus kennt aber keine festen Grenzen. Fantasy, Horror, Science Fiction, das alles trifft sich in Lovecrafts Geschichten. Heraus kommt etwas völlig Neues. Eher zufällig erschienen seine ersten Veröffentlichungen in Frankreich in einer Science Fiction Anthologie. Doch die besondere Nähe zu diesem Genre wird vor allem in einem seiner spätesten Werke deutlich, Berge des Wahnsinns. In der Erzählung treffen Wesen aus einer 100 Millionen Jahre zurückliegenden Galaxie auf eine Forschungsexpedition. Lovecraft vermischt Fantasiebeschreibungen mit Fachtermini der Wissenschaftssprache, eine erzähltechnische Innovation. Und auch in der Erzählung Schatten über Innsmouth geht es um ein klassisches Thema der Science Fiction. Eine genetische Degeneration befällt die Menschheit. Neben Astronomie und Biologie dienten ihm immer wieder auch die Mathematik und Physik als Inspiration für seine Gruselgeschichten. Heute ist H.P. Lovecraft einer der bekanntesten Autoren des 20. Jahrhunderts. 15 Schriftsteller haben ihr gesamtes Werk oder einen Großteil dessen allein darauf verwandt, Lovecrafts Geschichten vorzuschreiben. Doch zu Lebzeiten blieb ihm solch eine Anerkennung verwehrt. Dass das Leben nichtig und sinnlos ist, davon war der Einsiedler von Providence überzeugt. Besonders prägend war Lovecrafts Zeit in New York. Hier lebte er mit seiner Ehefrau und einzigen Liebe Sonja Green zusammen. Am Anfang zeigte sich Lovecraft noch regelrecht lebensbejahend und optimistisch. Das änderte sich allerdings, als er keine Arbeit fand. So liest sich die Eingangspassage der Erzählung eher wie eine Reflexion auf Lovecrafts eigene Zeit in New York.
Erfolg und Glück sollten mir nicht werden. Das nackte Tageslicht zeigte nur Schmutz und Fremdartigkeit. Die Menschenmassen waren gedrungene Fremde, von dunkler Gesichtsfarbe, mit harten Zügen und schmalen Augen, die einem blauäugigen Menschen aus altem Stamm mit der Liebe zu grünen Weiden und den Kirchtürmen des Neuenglanddorfes nichts bedeuten konnten.
Nicht nur die Einstellung zu New York und seiner Frau Sonja, sondern auch zu den Menschen allgemein änderte sich. Lovecraft konkurrierte mit New Yorks Unterschicht um Arbeit und Wohnraum. Ein tiefsitzender Rassismus, ein Hass bildete sich aus auf die
stinkende, und amorphe Bastardwelt, den fremden, bastardartigen und missgestalteten Koloss, der Kauderwelsch redet und vulgär heult.
Verarmt, geschieden und in der Obhut seiner Tante starb Lovecraft 1937 an Krebs. Sein literarisches Erbe ist heute fast so beliebt wie nie zuvor. Schrecken und Fantastik, Wissenschaft und Unergründliches dominieren das Werk des Einsiedlers, der am Leben gescheitert ist.
Got your H.P. Lovecraft, your Edgar Allan Poe. You got your own kind of ravens and your murderer crows. Catty eyelashes and your Dracula cape. Been flashing AAA passes at the cemetery gates. Cause you're so dark, babe.
Arctic Monkeys, You're So Dark. Damit sind wir wieder zurück bei unserem heutigen Thema Science Fiction, hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Weltuntergang, Apokalypse und Armageddon. Wir haben viele Begriffe für das Ende der Welt und der menschlichen Existenz, so wie wir sie kennen. Die Extremform der Was-wäre-wenn-Frage ist ein häufiges Motiv der Science Fiction. Conny Ladentin erläutert in einem Kommentar die menschliche Faszination hinter diesem Phänomen.
A UFO in China's skies forced Zhaoshan Airport to stop operations on July 7th.
Some Chinese residents are on edge this morning after another apparent UFO sighting. It's the second one in 2 weeks. The first sighting was on July 7th, and an airport had to be shut down.
All right, that's a UFO if I've ever seen one.
Yeah, can you identify it?
That's undeniable.
Eine Weile lang glaubte ich, dass die Menschheit einfach ausgerottet worden war und ich ganz alleine übrig geblieben bin. Der letzte lebende Mensch.
Schon immer waren Science-Fiction und Apokalypse-Vorstellungen eng miteinander verwoben. Das Radiohörspiel War of the Worlds, Krieg der Welten von Herbert George Wells zeigt deutlich, welche Funktionen und Wirkungen der Apokalypse-Vorstellungen innewohnen. Als das Hörspiel 1938 in den USA ausgestrahlt wurde, kam es zu einer unvorhergesehenen Massenpanik. Viele Zuhörer hielten den Bericht über Alien-Angriffe für reale Nachrichten und brachen in Hysterie aus. Der Gedanke an ein anstehendes, unausweichliches Armageddon weckt Angst und Verzweiflung im Menschen. Gleichzeitig rankt sich eine Faszination um das Szenario des Weltuntergangs. Doch woraus entsteht der Reiz an diesen Überlegungen? Warum stellen wir uns die Auslöschung der menschlichen Spezies vor? Was hat es mit dem Endzeitgefühl auf sich, das uns abschreckt und uns doch in seinen Bann zieht? Die einfachste Erklärung dafür ist der Wunsch nach ausgefallener und spannender Unterhaltung. Der stimulierende Horroreffekt, der uns anzieht. Dazu kommen Grundängste des Menschen, die vollkommene Ohnmacht und die Abhängigkeit. Wir haben Angst davor, einer unbekannten Situation hilflos ausgeliefert zu sein. Sobald sich unkalkulierbare Veränderungen in der Natur oder auch im politischen Vorgehen der Machtinhaber abzeichnen, steigt Panik auf. Momentan ist es vor allem der technische Fortschritt, der beängstigende Dimensionen annimmt. Handelt es sich dabei um einen selbst herbeigeführten Nutzen oder einen Schaden für die Menschheit? Die Science-Fiction erlaubt es uns, beide Hypothesen durchzuspielen. Interessant ist, dass die Geschichten über den fiktiven Weltuntergang sich meist nicht mit dem Verbleib unseres Planeten Erde, sondern stattdessen mit den Grundfragen der menschlichen Natur beschäftigen. Wie belastbar ist die Spezies Mensch tatsächlich? Welche Reaktionen und Verhaltensweisen sind im Falle einer Katastrophe denkbar? Bleiben moralische Normen gültig oder löst sich die Weltordnung in Anarchie auf? Nur während des vollkommenen Zerfalls der Zivilisation zeigt sich, ob der Mensch dem Menschen tatsächlich ein Wolf ist. Ein häufig wiederkehrendes Merkmal der apokalyptischen Science-Fiction-Literatur sind wider Erwartens Überlebende. Auch das Zitat aus Wells' Krieg der Welten führt uns vor Augen, was das Überleben im Fall einer Katastrophe bedeutet. Was von der Welt übrig ist, fällt in den Zustand der Primitivität zurück. Mit der Vorstellung einer Apokalypse geht fast immer die Idee eines absoluten Neuanfangs einher. Kein anderes Szenario bietet so viel Veränderungspotenzial wie die Stunde Null. Alles auf Anfang. Von hier aus kann eine völlig neue, andersartige und fantastische Welt erdacht werden, die ihren eigenen Regeln folgt. Diese schöpferische Freiheit schafft eine unübersehbare Verbindung zwischen Science-Fiction und Apokalypse.
Conny Ladentin mit ihrem Thema Science-Fiction und Apokalypse. Neben Überlegungen zu fremden Lebensformen beschäftigt sich Science-Fiction auch mit dem Menschen selbst und seiner Entwicklung. Wie sieht der Mensch der Zukunft aus? Welche Möglichkeiten bietet die Gentechnik? Auf der Basis dieser Gedankenexperimente verfasste der französische Schriftsteller Michel Houellebecq einen Roman über Klone. Eine Rezension von Franziska Wolf. Im abnehmenden Licht sehe ich ohne Bedauern zu, wie die Menschheit verschwindet. Ich habe nicht das geringste Mitgefühl mit ihnen und auch nicht das Gefühl, irgendwie mit ihnen verwandt zu sein. Für mich sind sie nur Affen, die ein bisschen intelligenter sind als richtige Affen und daher auch gefährlicher.
Daniel 24 ist einer der Neomenschen, die 2000 Jahre in der Zukunft die Erde bevölkern. Die menschliche Spezies ist nahezu ausgestorben. Das Meer zu einer Pfütze geschrumpft. Die Städte liegen in Schutt und Asche. Michel Houellebecqs Roman Die Möglichkeit einer Insel aus dem Jahr 2005 zeigt auf erschreckende Weise, was passiert, wenn der Wunsch nach Unsterblichkeit technologisch erfüllt werden kann. Alles beginnt mit Daniel 1, ein in Frankreich gefeierter Comedian Anfang der 2000er mit Hang zu Narzissmus und Sex. Er schließt sich spontan der Sekte der Elohimiten an. Statt an Darwins Evolutionstheorie glauben diese an die Möglichkeiten des Klonens. Nach Jahrhunderten eifriger Bemühungen wird diese Möglichkeit zur Realität. Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, menschliche DNA zu kopieren und Klone herzustellen. Auch eine genetische Kopie des Franzosen Daniel wird erzeugt, lange nach dessen Tod. Und so kommt es, dass der 23. Klon Daniels uns durch das Leben der neu entstandenen Spezies der Neomenschen führt.
Da ich, genetisch gesehen, von Daniel 1 abstamme, habe ich natürlich die gleichen Züge, das gleiche Gesicht. Auch die Mimik ist im Wesentlichen die gleiche. Aber diese urplötzliche, von einem spezifischen Glucksen begleitete Verzerrung des Gesichtsausdrucks, die er Lachen nannte, kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt mehrere Untersuchungen zum Verschwinden des Lachens beim Neomenschen. Alle stimmen darin überein, dass es sehr schnell erfolgt ist.
Unsterblichkeit ist erreicht. Zwar lebt der einzelne Klon nicht ewig, doch steht bereits der nächste bereit, sobald der Körper einmal erlahmt. Die Neomenschen leben einzeln und von der Umgebung isoliert. Kontakt zueinander stellen sie über eine Software her. Menschliche Empfindungen und Bedürfnisse sind ihnen fremd. Doch Daniels Klon aus der Zukunft beschäftigen, so entfremdet er auch sein mag, ganz ähnliche Fragen wie seinen menschlichen Vorfahren. Welchen Sinn hat das Dasein? Was ist Glück? Wo finde ich Liebe? Die letzten menschlichen Regungen sind auch in der 24. Klongeneration noch nicht vollständig erloschen. Gelingt es dem System trotzdem, die Neomenschen uneingeschränkt fügsam zu machen? Auf intime Weise wird der Leser durch ein neues Dasein geleitet. Abwechselnd erfährt er aber auch vom Leben des ursprünglichen Daniel und seinen Beweggründen, der Sekte zu folgen. Der Roman »Die Möglichkeit einer Insel« changiert an der Grenze zur Dystopie und behandelt doch eines der populärsten Themen der Science-Fiction. Welche Folgen hat der technologische Fortschritt, wenn wir ihm keine Grenzen setzen?
Thank you.
Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Science Fiction erstreckt sich nicht nur über die Genre der Literatur, sondern auch über andere Medienformen wie den Hörfunk. Die filmische Darstellung von unbekannten Wesen und Welten schafft einen besonderen Anreiz für das Kinopublikum. Der Film Hör spielt in einer Welt, die unserer zum Verwechseln ähnlich ist. Nur, dass die Uhren um etwa 10 Jahre vorgedreht wurden. Conny Ladentin stellt den Film vor und zeigt, welche Folgen die Entwicklung künstlicher Intelligenz für uns haben können.
In Zeiten von Online-Dating und Virtual Relationships ist es nicht ungewöhnlich, dass man mit dem Partner chattet und telefoniert, lange bevor man ihn zum ersten Mal trifft. Mit dem Film Her wirft Regisseur Spike Jonze jedoch neue Fragen auf. Was ist, wenn ich diese geliebte Person niemals treffen werde? Wenn sie keinen Körper hat? Wenn sie überhaupt keine Person ist? Das romantische Science-Fiction-Drama Her begleitet den von Joaquin Phoenix verkörperten Protagonisten Theodore Twombly in seinem Alltag, der in der nahen Zukunft angesetzt ist. Sein Geld verdient Theodore damit, die Geburtstags- und Liebesbriefe anderer Leute zu verfassen. Er hat ein Talent dafür, die richtigen Worte zu finden. Er diktiert Tag für Tag Briefe, die sich mit Hilfe von Spracherkennung simultan enttäuschend echte, digital erstellte Unikate verwandeln. Die fortschrittliche Technologie der filmischen Diegese zieht sich auch durch Theodors Privatleben. Er trägt stets ein Earpiece mit virtuellem Assistenten im Ohr, der sich über die Stimme steuern lässt. So kann er sich auf dem Weg zur Arbeit seine E-Mails vorlesen lassen, seine Termine organisieren und die gewünschte Musik auswählen. Die Kommunikation mit den realen Menschen in seiner Umgebung ist für Theodore dagegen schwierig. Nach dem Scheitern seiner Ehe breiten sich Lethargie und Leere in ihm aus. Als Theodore sein neues Operating-System installiert, das einen intelligenten Nutzerservice verspricht, ist er positiv überrascht von der Stimme, die ihn begrüßt und sich als Samantha vorstellt.
Hello, I'm here.
Oh. Hi.
Hi. It's really nice to meet you.
Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name?
Yes. Samantha.
Really? Where'd you get that name from?
I gave it to myself, actually.
Sie ist die neue Stimme in seinem Earpiece, die ihn überall hin begleitet. Über eine Kamera, die problemlos in die Hemdtasche passt, kann Samantha die Dinge wahrnehmen, die Theodore umgeben. Es ist vor allem ihre humorvolle, empathische Persönlichkeit, die Theodore in seinem tristen Alltag aufatmen lässt. Die Bedeutung der Körperlichkeit wird in diesem futuresken Szenario neu verhandelt. Samantha findet Möglichkeiten, ihre Liebe zu Theodore auszudrücken, wie es keinem Menschen möglich wäre, und schafft so Kompensation für die fehlende Körperlichkeit.
That's pretty. What is that?
Trying to write a piece of music that's about what it feels like to be on the beach with you right now.
I think you captured it.
In anderen Situationen führt Samanthas Gestaltlosigkeit zu bisher unbekannten, scheinbar unlösbaren Problemen. Die sich rasch entwickelnde Beziehung zu Samantha lässt Theodore mit ungebremster Gewalt auf diese Probleme prallen. Die entstehende Kollision ist so schmerzlich, so tiefgreifend, dass sich auf beiden Seiten der Beziehung Ratlosigkeit und Selbstzweifel einstellen. Der Film Her verhandelt Science-Fiction-Theorie auf so genuin menschliche und gleichzeitig subtile Art, dass Samanthas Andersartigkeit sich zu verflüchtigen scheint, bis das Kondensat dieser Verbindung zwischen Mensch und Maschine sich in Form von bitterer Erkenntnis niederschlägt.
I caught myself feeling proud of that, you know, proud of having my own feelings about the world, like the times I was worried about you, things that hurt me, things I want. Like, are these feelings even real, or are they just programming?
Gogo Penguin Kamaluka. Science Fiction. Das findet nicht nur auf der Kinoleinwand und in Utopieromanen statt. Science Fiction ist schon lange in den Krankenhäusern und Unikliniken in Deutschland angekommen. Luke Skywalkers Roboterhand ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern vielmehr Alltag. Auch Lebenserhaltung durch Maschinen, Herzschrittmacher, Laserbehandlung und Organtausch sind gang und gäbe. Doch wie sieht es mit einer wirklich abgefahrenen Sache aus? Hat sich wirklich schon einmal jemand über eine Hirntransplantation Gedanken gemacht? Hat eine Hirntransplantation unter Ausschluss der Öffentlichkeit bereits stattgefunden? Sounds crazy? Ist es auch. Who's Julia ist ein Kriminalroman aus dem Jahr 1972, geschrieben von Barbara Harris, der auf halb wahren Begebenheiten beruht. Er handelt vom mysteriösen Fall zweier Frauen, die in einem Mailänder Krankenhaus behandelt wurden. Nachdem Julia bei einem Zugunglück ins Leben kommt und noch eine weitere Frau Mary an einem Schlaganfall verstirbt, als sie das schreckliche Unglück mit ansehen muss, werden beide Frauen in einem naheliegenden Krankenhaus versorgt. Nach langen Eingriffen wird eine Frau, von der alle denken, sie sei Mary, lebend entlassen. Mary jedoch behauptet, Julia zu sein. Die ganze Geschichte wird chaotisch. Als Mary behauptet, Julia zu sein, den Ehemann von Mary wegen Vergewaltigung anzeigt. Eine italienische Journalistin geht dem komischen Fall auf die Spur und kommt zu dem Ergebnis, dass in diesem Mailänder Krankenhaus eine Hirntransplantation vorgenommen worden sein muss. Das Krankenhaus hat bis heute keine Stellung zu diesem Fall übernommen und es bleibt rätselhaft, wie viel Wahrheit in dieser Geschichte steckt. Science Fiction, das ist nicht nur Zukunftsmusik. Vieles, was noch vor kurzem undenkbar war, ist heute Realität geworden. Besonders in der Medizin leisten technische Innovationen Unglaubliches. Die technischen Möglichkeiten werfen aber auch ethische Fragen auf und führen zeitweise sogar zu Paradoxien. Ich sprach mit dem Neurowissenschaftler und Psychologen Hans-Otto Kahnert vom Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen über die Möglichkeiten einer Hirntransplantation. Ich habe Hans-Otto Kahnert gefragt, ob es möglich ist, eine Hirntransplantation aus medizinischer Sicht durchzuführen oder ob es Science-Fiction bleibt.
Letztendlich geht es darum, dass man auf der einen Seite Nervenstränge durchtrennt, und zwar alle, die das Gehirn mit dem Rest des Körpers verbinden. Und wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist es, jemals im Leben wieder zusammenzufisseln durch Anregung von Wachstumsfaktoren oder so etwas. Da kann ich Ihnen in technischer Hinsicht keine Auskunft dazu geben. Rein von der Logik her, wenn das technisch bewältigbar wäre, wäre das vorstellbar. Man muss nur dieses Rätsel lösen, wie man diese Abermillionen von Verbindungen, und da sind ja auch Verbindungen betroffen, an die man vielleicht nicht sofort denkt, Sehnerv, Riechnerv, wenn man all das adäquat wiederherstellen möchte, hat man etliches zu tun.
Eine weitere Frage war, ob eine Hirntransplantation bereits durchgeführt wurde.
Ich meine mich zu erinnern, dass das irgendwie mit Rhesusaffen schon mal probiert worden wäre. Wie das ausgegangen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Was noch interessant wäre zu wissen, ist, ob es Konsequenzen einer Hirntransplantation unter den modernen Standards der Medizin gibt.
Wie ist es mit dem Immunsystem? Also würde das von einem neuen Körper angenommen, das Gehirn?
Ich denke, da wird man genau diese Medikamente, die man auch jetzt schlucken müsste, schlucken müssen, weil auch da natürlich dieses Erkennen des Immunsystems funktionieren sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob die Blut-Hirn-Schranke das verhindern würde. Auch da müssten Sie jemanden fragen, der da wissenschaftlich zu Hause ist.
Und wenn wir noch weiter spinnen, kann ein Gehirn durch einen Computer ersetzt werden?
Sie meinen, einen Computer ans Gehirn anzuschließen? Ja. Das macht man ja heute schon. Also über Elektroden werden die Gehirnströme abgegriffen. Im Tierexperiment und jetzt ansatzweise auch bei Menschen kann man auch Elektrodenimplantate verwenden. Und hat das im motorischen Kortex gemacht und der Computer greift die Nervensignale ab, berechnet sie, breitet sie auf und dann wird eine Prothese angesteuert, wo man dann zum Beispiel Greifbewegung machen kann. Also das ist keine Zukunftsmusik, das funktioniert in diesem umschriebenen Rahmen bereits heute.
Ausschließen können wir nicht, dass Julias Hirn in Marys Körper verpflanzt wurde, aber es bleibt zu bezweifeln. Nicht nur aus medizinischer Sicht stellt uns ein solches Szenario vor Probleme. Auch aus ethischen Gründen ist eine Hirntransplantation fraglich. Auch praktische Gründe sprechen dagegen. Wer zahlt Marys Handyvertrag und wer hat die Mitgliedschaft im Fitnessstudio? Ich denke, von einer Hirntransplantation sollte lieber abgesehen werden. Doch tatsächlich möchte ein verrückter Mediziner aus Italien noch in diesem Jahr die irre OP wagen. Ein schwerkranker Russe hat sich als Freiwilliger zur Verfügung gestellt. Ihm soll nicht nur sein Hirn, sondern gleich der ganze Kopf auf einen neuen Körper gesetzt werden. Seine Kolleginnen belächeln ihn dafür. Uns bleibt zu sagen, viel Erfolg, Dr. Frankenstein.
Looking you over, you don't know my name yet. By the time you looked away, already knew I couldn't fake it. I got this need for you, forming in my beating heart. I knew the meaning right away, we only yesterday were worlds apart.
Das war mein Beitrag über die Eventualitäten einer Hirntransplantation in ferner Zukunft. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Die Beiträge stammten von Conny Lahntin, Franziska Wolf und von mir. An den Reglern saß Fabian Schaller. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Nachhören könnt ihr alle Mikro-Europa-Sendungen in der Mediathek der Tübinger Unibibliothek. Schaut auch mal auf unsere Homepage www.mikro-europa.de. Over and out und bis zum nächsten Mal bei Radio Mikro Europa. Euer Adrian. Mm-hmm.